SRF 3.
Nach den Stalking-Vorwürfen, CVP-Nationalrat Büte lässt seine Ämter vorläufig ruhen, die CVP nimmt's zur Kenntnis. Ist er tot, der einflussreiche Ex-Präsident? Im Jemen soll Ali Abdul Saleh umgebracht worden sein. Sind sie eingeknickt, die Briten? In Brüssel ging's beim Brexit heute um die Grenze zwischen Nordirland und Irland. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Noch Ende letzter Woche schloss Yannick Büte einen Rücktritt als Nationalrat aus, doch im Parlament wird man ihn bis auf Weiteres nicht mehr sehen, denn der Walliser Yannick Büte hat aus der Stalking-Affäre die Konsequenzen gezogen. Er tritt nicht nur per sofort als Vizepräsident der CVP zurück, sondern legt auch sein Nationalratsmandat auf Eis. Dies hat er heute über seinen Anwalt mitteilen lassen. Damit ist er der Parteispitze zuvorgekommen, die sich heute ebenfalls mit dem Fall Büte befasst hat. Ivan Santoro.
Der Unterwalliser Yannick Büte ist heute nicht nur per sofort als CVP-Vizepräsident zurückgetreten, sondern er lässt auch seine Ämter als Gemeindepräsident und Nationalrat bis auf Weiteres ruhen. In einer Medienmitteilung schreibt Büte, er werde sich in ärztliche Kur begeben, um seinen Alkoholkonsum in den Griff zu bekommen. Danach wird er mit seiner kantonalen Partei absprechen, ob er sein Mandat als Nationalrat weiterführe. Man nehme den Entscheid Bütes zur Kenntnis, sagt CVP-Präsident Gerhard Pfister. Ob Büte aus der Fraktion oder gar aus der Partei ausgeschlossen wird, das habe man an der heutigen Vorstandssitzung noch nicht entschieden, sagt Pfister.
Es ist verfrüht, darüber zu entscheiden. Bevor Sie als Präsidium oder als Präsident so einen Entscheid fordern oder etwas verlangen, ist es schon nötig, dass Sie mit ihm ein Gespräch führen können und ihn mit diesen Vorwürfen konfrontieren können. Das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen.
Man werde aber bitte demnächst zu einer Aussprache einladen, sagt Pfister weiter. In der CVP gab es nach Bekanntwerden der Belästigungsvorwürfe auch vereinzelt Stimmen, welche forderten, dass Yannick Büte als Nationalrat zurücktritt. Pfister sagt dazu:
Der Entscheid, ob er als Nationalrat aufhören will, der liegt bei seiner Kantonalpartei und bei ihm. Seitens der CVP Schweiz hat man keine Grundlagen, ihn zu so einem Entscheid zu zwingen.
Gegen Yannick Büte wird wegen Stalking ermittelt. Er soll Ende November bei seiner Ex-Geliebten so lange geklingelt haben, bis diese die Polizei alarmierte. Büte hatte sich in seiner heutigen Stellungnahme dafür explizit entschuldigt. Er wolle sich zutiefst bei seiner Frau und seiner Familie und bei den Menschen entschuldigen, welche durch sein unangemessenes Verhalten verletzt worden seien. Auch bei seinen Parteikollegen, schreibt Büte.
Gleich geht's hier um Jemens Ex-Präsident, der möglicherweise tot ist, und es geht um den Brexit, der möglicherweise einen Schritt weiter ist. Jetzt aber zuerst in die Nachrichtenredaktion, und da geht's um das neue Informationssicherheitsgesetz des Bundes, Kevin Gahanes.
Dieses neue Gesetz soll die Bundesverwaltung besser vor Cyberangriffen schützen. Dieser Meinung ist der Ständerat, und zwar einstimmig mit 4 Enthaltungen. Das Ausspionieren von Daten und die Störung von Computersystemen könnten die Interessen der Schweiz schwerwiegend beeinträchtigen, so begründet der Bundesrat das neue Gesetz. Die Bedrohungen seien komplexer geworden und sie seien teilweise auf rechtliche Lücken zurückzuführen. Das Informationssicherheitsgesetz betrifft vor allem die Bundesbehörden, das Parlament und die Nationalbank, aber auch die Privatwirtschaft, wenn sie für den Bund sicherheitskritische Aufgaben ausführt. Die katholische und die reformierte Kirche rufen dazu auf, auf den Sonntagsverkauf am 24. Dezember zu verzichten. Den christlichen Wurzeln und Traditionen müsse Raum gegeben werden, heißt es in einer Mitteilung der Schweizer Bischofskonferenz. Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund schreibt, wer an Heiligabend arbeite, fehle der Familie bei der Vorbereitung auf eines der wichtigsten Familienfeste im Jahr. In Deutschland will die Spitze der SPD in der kommenden Woche mit der Union von Kanzlerin Merkel sprechen über die Möglichkeiten zur Bildung einer großen Koalition. Allerdings müsse der Bundesparteitag noch Ja dazu sagen, sagte SPD-Chef Martin Schulz. Die SPD beteilige sich nur dann an einer Regierungsbildung, wenn ein Höchstmaß an sozialdemokratischen Forderungen durchsetzbar sei. Belgien will am 14. Dezember darüber entscheiden, ob der ehemalige katalanische Regierungspräsident Carles Puigdemont nach Spanien ausgeliefert wird. Das hat das zuständige Gericht in Brüssel angekündigt. Puigdemont ist am Morgen mit vier weiteren ehemaligen katalanischen Ministern vor dem Gericht erschienen. Die spanische Justiz hatte europäische Haftbefehle gegen die Politiker erlassen, die sich im Oktober nach Belgien abgesetzt hatten. Zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.321 Punkten plus 0,5%. Und der Dow Jones Index in New York steigt um 1,1%. Der Euro wird zu 1.1673 Franken gehandelt, der Dollar zu 98,47 Rappen. Das Wetter: bis in die Nacht hinein schneit es in der Deutschschweiz noch stellenweise etwas. Morgen wird es in den Alpen und im Süden sonnig, im Norden lassen Wolkenreste die Sonne nur teilweise durch. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 4 und im Süden bei 10 Grad.
Info 3 Abend.
Jemen, das Land im Süden der arabischen Halbinsel, versinkt im Krieg. Beobachter sprechen von der aktuell wohl schwersten humanitären Krise weltweit. Und wenn man vom Konflikt im Jemen spricht, kommt man immer auf den Namen Ali Saleh, Jemens früherer Langzeitpräsident. 2012 wurde er gestürzt, seither kämpft er zusammen mit schiitischen Houthi-Rebellen gegen seinen Nachfolger Hadi. Am Wochenende wurde bekannt, dass sich Saleh nun aber offenbar für Gespräche mit der Regierung offen zeigt. Und heute gibt es Meldungen, der 75-jährige Saleh sei bei Kämpfen ums Leben gekommen. Sind diese Meldungen glaubwürdig? Das habe ich Nahost-Spezialist Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin gefragt.
Ja, selbstverständlich sind die möglich. Die Houthis und Saleh waren jetzt fast 2,5 Jahre Verbündete im Krieg gegen Saudi-Arabien. Sie kennen sich gut. Sie haben sich in der Hauptstadt Sanaa aufgehalten. Deshalb muss man davon ausgehen, dass die Houthis auch möglicherweise die Gelegenheit haben, Ali Abdullah Saleh zu töten und dann natürlich auch entsprechende Informationen herauszugeben. Aber wie gesagt, da müssen wir tatsächlich abwarten, was sich denn bestätigt und was sich daraus in den nächsten Tagen ergibt.
Am Wochenende erst hat Saleh wohl die Houthi-Rebellen verraten, indem er sich mit der Regierung gesprächsbereit zeigte. Könnte das ein Todesurteil sein für ihn?
Ja, also wenn die Houthis Saleh getötet haben und er tatsächlich auch tot ist, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass das mit den Ereignissen der letzten Woche zu tun hat. Es sind tatsächlich sehr heftige, sehr brutale Kämpfe in Sanaa ausgebrochen, da dieser Konflikt sich nun gezeigt hat. Und das ist auf jeden Fall ein Grund für seine Rivalen in der Stadt, ihn gegebenenfalls anzugreifen.
Was würde der Tod von Ex-Präsident Saleh für den Krieg in Jemen bedeuten?
Ja, zunächst einmal war die besonders wichtige Nachricht der Konflikt zwischen Saleh und den Houthis, der schon letzte Woche ausgebrochen ist. Bisher, seit September 2014, haben es die Saudis und auch die Emiratis nicht geschafft, dieses Bündnis auseinander zu dividieren, obwohl es ein doch recht unnatürliches Bündnis ist, weil beide Seiten schon über lange Zeit einen Krieg gegeneinander geführt haben, bevor sie sich dann 2014 zusammengeschlossen haben. Und letzten Endes ist die große Frage, können es die Houthis schaffen, jetzt vielleicht nach einem möglichen Tod von Saleh noch einmal mit seinen Truppen zusammenzufinden? Das halte ich aber, wenn die Nachricht zutrifft, eher für unwahrscheinlich. Und das wäre dann ein großer Erfolg für Saudi-Arabien und die VAE, denn die Houthis insgesamt sind wohl zu schwach, um sich dieser Allianz erfolgreich entgegenzustellen.
Also was immer jetzt passiert sein mag, für die Zivilbevölkerung gibt es kein Aufatmen.
Ja, es gibt zumindest einmal die Hoffnung darauf, dass der große Krieg, vielleicht demnächst beendet ist. Ganz einfach deshalb, weil da zwei Seiten, bis letzte Woche zwei Seiten gegenüberstanden, die ja in gewisser Weise in einer Pattsituation waren. Beide Seiten waren zu schwach, um den Konflikt für sich zu entscheiden, aber dann eben doch zu stark, um besiegt zu werden. Und das hat sich mit dem Konflikt zwischen den Houthis und Saleh grundlegend geändert. Also es gibt zumindest die Hoffnung, dass demnächst einmal die saudi-arabischen und emiratischen Luftangriffe aufhören. Und das würde der Bevölkerung ja schon enorm helfen.
Sagt Nahost-Spezialist Guido Steinberg.
Info 3 Abend.
Theresa May kennt den Weg schon. Sie war schon ein paar Mal hier in Brüssel bei der EU. Heute war sie wieder dort. Ein Krisentreffen wegen dem Brexit, den Scheidungsverhandlungen, stand auf dem Programm. Zurzeit wird vor allem über eine neue Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland diskutiert und vor allem hart gerungen. Nun hieß es heute aus Brüssel und Irland, die britische Regierung sei eingeknickt. Martin Aliot, stimmt das?
Nein, jedenfalls nicht hundertprozentig. Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident, und Theresa May sind vor ganz wenigen Minuten vor die Presse getreten nach einem sehr, sehr langen Lunch und haben gesagt, es sei nicht gelungen, Übereinkunft über genügend Fortschritt in den drei Themen, um die es ging, also Bürgerrechte, Geld und Irland, zu erreichen.
Und was ist denn der größte Stolperstein, der da jetzt offenbar wartet?
Ich glaube, es muss Irland sein, die Grenze, und zwar nicht wegen der Republik Irland. Heute den ganzen Tag über zirkulierte eine Konzession, eine riesige Konzession der britischen Regierung, wonach Nordirland künftig allein im Vereinigten Königreich die Regeln der EU für Binnenmarkt und Zollunion freiwillig weiter einhalten werde. Das wäre eine Andersbehandlung Nordirlands vom Rest des Vereinigten Königreichs und würde logischerweise gewisse Kontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs, also Schottland, England, Wales, voraussetzen. Und sobald das durchgesickert war, stapfte die nordirische Parteichefin der DUP, Arlene Foster, die ja die Regierung May im Unterhaus stützt, mit dem Fuß auf den Boden und sagte, wir werden keine Andersbehandlung Nordirlands tolerieren. Und es gab ein Telefongespräch May-Foster nach dem Lunch und jetzt hat man uns gesagt, das sei vertagt.
Also noch keine Einigung. Was heißt das? Wie geht's weiter?
Jean-Claude Juncker hat angekündigt, es werde weiter verhandelt diese Woche. Man hat uns vor dem Gipfel wissen lassen von EU-Seite, dass dieser Donnerstag, dieser Freitag sei letztlich der letztmögliche Termin für eine Einigung, damit der EU-Gipfel am 15. Dezember grünes Licht geben kann, dass die Verhandlungen, die Brexit-Verhandlungen endlich zu Handelsfragen und dergleichen übergehen können. Es bleibt also noch ein kleines Zeitfenster, aber es wird eng.
Wir werden uns weiterhören. Besten Dank, Martin Aliot. Das war Info 3 News und Hintergründe kompakt. Im Studio heute Yvonne Lambricker und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.